Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Der 7. Folge bereits unseres Podcasts. Bei mir ist Rita Molzberger. Hallo Rita.
Hallo. Und mir gegenüber sitzt Nora Hespers.
Das bin ich. wir haben wieder ein schönes Thema mitgebracht und ich muss gestehen, Rita hatte mir das Thema gesagt und ich war so, Rita, worüber wollten wir heute nochmal sprechen?
Ich habe mich wohl etwas komplizierter ausgedrückt, als es ist.
Nee, gar nicht. Ich habe es einfach vergessen in dem ganzen Hudel, der gerade ist, habe ich einfach gerade eben gedacht, Moment.
Ach, dazu passt das aber, zu dem ganzen Hudel und Brassel, denn mir ging es auch um so einen Moment der Reflexion und des Inhaltens meinetwegen. Mhm. Und zwar in Verbindung mit der Abbild-Urbild-Bild-Thematik, weil ich, die Anekdote hatte ich vermutlich nicht erzählt, sonst hättest du dir das natürlich gemerkt.
Das hätte ich, Anekdoten merke ich mir immer.
So, dann erzähle ich die jetzt. In der Bahn eine Frau getroffen habe, die so ganz angestrengt in der Scheibe, das geht ja gut, wenn es draußen dunkel ist, ihr Aussehen kontrolliert hat. Und offensichtlich störte sie eine Haarsträhne und sie machte da immer rum und so. Und ich musste halt lächeln. Dann hat sie gesagt, das ist auch wirklich furchtbar mit diesen Haaren. Und ich sagte ehrlich, ich sehe gar keinen Unterschied. Und dann war die aber wirklich auch beleidigt. Ich sagte, da sehen Sie doch mal, das sieht doch ganz anders aus. Es war doch vorher ganz unordentlich und jetzt und so. Und ja, dann habe ich höflich in Anschluss an unsere letzte Folge gesagt, nein, stimmt natürlich. Aber wenn ich ehrlich war, ich habe wirklich keinen Unterschied gesehen. So. Und dann fing ich an, darüber nachzudenken, wie das so ist mit dem Bild von sich selbst. Also bei Menschen natürlich, aber bei Dingen auch. Also was ist das Ding? Was ist das Abbild davon? Und wo kommt diese Faszination für den Spiegel her? Die kenne ich auch, ne? Auch den Horror, aber auch die Faszination. Und normalerweise haben wir ja eher so moralische Themen angesprochen, glaube ich, also Fragen ethischer Natur. Und die hier ist, glaube ich, eher erstmal nicht moralisch oder ethisch, sondern ja, so erkenntnistheoretisch. Ne? Was erkennt man da im Spiegel? Gibt es überhaupt so was wie ein echtes Bild von mir und kann man das abgleichen mit was anderem? Und ja, so, das fand ich interessant zu besprechen.
Das Witzige ist, ich habe gerade, bevor Rita gekommen ist, mal kurz eine Runde Sport eingelegt. 30 Minuten High-Intensity-Training. Das heißt, man gibt wirklich 30 Minuten Vollgas und sieht danach auch so aus. Ja, also wenn ich Sport mache.
Du siehst bezaubernd aus.
Ja, genau. Die Tomaten blühen noch nicht, aber mein Gesicht ist rot. Und das Lustige ist, irgendwie in meinem Freundeskreis sind gerade so ein paar Mädels, die machen Sportblogs. Und ich weiß auch nicht, warum ich dachte, komm, ich wollte mal ausprobieren, wie das ist, ne, wenn man so nach dem Sport Fotos von sich macht, wie das ankommt, was man dazu texten würde. Ich habe jetzt irgendwie gar keine Ambitionen, das groß zu machen. Ich mache mich aber gerne dabei über mich lustig. Mhm. So. Und ich werde wirklich immer knallrot. Und beim Reiten früher sagten immer alle, ach, guck mal, da hinten leuchtet die Nora schon.
Das kenne ich gut. Ja.
Und habe dann eben unter dieses Selfie, das ich bei Instagram gepostet habe, geschrieben, Sport ist mein Make-up.
Gibt es überhaupt rotes Make-up?
Naja, aber es gibt ja so Rouge und so. Da versucht man ja auch so eine Röte ins Gesicht zu kriegen. Ja. Ich renne einfach ein bisschen draußen im Innenhof.
Früher hat man sich in die Wangen gekniffen, ne?
Ja, richtig. Oder rechts und links. Ne?
Genau.
Genau. Und dann kommst du jetzt gerade mit dem Thema und ich denke nur so, ach, wie geil. Das passt.
Yeah.
Weil meine Intention dabei ist natürlich, wenn ich sage, Sport ist mein Make-up, Mädels, hört auf, euch anzupinseln. Yeah. Ja. Und wenn ihr auch Sport gemacht habt, es sieht gut aus. Ja. Ist okay.
Das führt uns jetzt ein bisschen weg, aber in der Tat sehe ich auch, also Männer sehe ich halt nicht, weil ich nicht in der Männerkabine bin, diese Unterscheidung von Mann und Frau. Naja, aber das sehe ich nicht. Aber bei den Damen sehe ich auch häufig, dass sie sich vor dem Sport schminken. Und das finde ich amüsant.
Naja, das ist insofern, also ich finde insofern, dass das was mit diesem Abbild zu tun hat, weil ich ja versuche, ein sehr authentisches Bild von mir zu posten. Ein sehr authentisches Bild, das mich aber trotz allem ins rechte Licht rückt.
Ja,
also
ja.
Ne, ich natürlich so leicht von oben, damit man die Gesichtszüge gut erkennt und nicht so blöd frontal und so. Mhm. Also man mogelt sich das einfach so ein bisschen schön. Also ich versuche, ein authentisches Abbild von meinen wirklich wirren Haaren und meinem Sportgesicht zu geben. Gleichzeitig versuche ich dabei natürlich trotz allem möglichst gut auszusehen und vorteilhaft auf diesem Foto rüberzukommen.
Ja, das ist das Spannende daran, ne? Also was meint man damit authentisch? Wem entspricht das?
Genau.
Also ist das jetzt meine Vorstellung von mir, wie ich aussehen sollte nach dem Sport oder das, was andere erwarten, wie du nach einer halben Stunde High Intensity aussiehst?
Hit Training.
Oder, ja, oder gibt es sowas wie, keine Ahnung, das ideal ausgepowerte Bild von einer europäischen Frau mit heller Haut, die halt rote Wangen kriegt oder was? Also das ist ja wirklich die Frage, was heißt da Authentizität? Und wann entspricht man dem Bild von sich selbst? Und das ist so ein ganz altes Thema der Philosophie, ne? Urbild und Abbild, das ist schon lang vor der Antike, glaube ich, thematisiert worden und dann das berühmte Zeugnis von Platon im Höhlengleichnis mit Urbild und Abbild, das hat eine ganz lange Tradition, dann auch im kirchlichen Nachdenken, diese Imago-Lehre, sind wir Bild Gottes oder werden wir Gott ähnlicher, ne? Diese Abbildlichkeiten.
Das verstehe ich ja tatsächlich sowieso nicht so richtig.
Hm.
Also zum einen, man soll sich kein Bild von Gott machen. Hm. Zum anderen sind wir das Abbild Gottes. Da ja in der Regel nicht mal Zwillinge sich komplett gleichen, also identisch sind. Wenn wir alle Abbild Gottes sind, sind wir alle alles. Und dann verstehe ich aber nicht, wieso dann trotzdem Unterschiede zwischen Menschen gemacht werden, wenn man das jetzt immer konsequent durchdenkt. Und das will mir persönlich.
Ja, aber, ja, der Hinweis ist ja genau der, dass das Abbild nicht dem Urbild entspricht.
Mhm.
Jedenfalls nicht total, sonst wäre es kein Abbild, ne? Und man könnte das ja auch in Summe denken, also dass wir alle mit kleinen Unterschieden abbildlich sind von einer, meinetwegen auch Idee von Mensch, das wäre dann eher humanistisch gedacht. Und man sozusagen in der Summe rauskriegen würde, wie Menschsein denn gedacht ist. Oder man denkt es eben nicht in Summe und rückwärts, so wir rechnen alle zusammen und im Nachhinein kriegen wir dann raus, wie es aussehen soll, sondern man denkt es vorwärts. Das ist auch eine Theorie, der man anhängen kann, dass es sowas gibt wie einen Vorentwurf dessen, was wir sein können, sowas wie ein Vorbild, ne? Also so ein Ideal, dem wir mehr oder minder entsprechen können. Und dann geht es eben auch nicht nur um Abbildlichkeit im statischen Sinne, sondern im dynamischen. Und das finde ich wirklich auch spannend. Also das eine ist ja so eine Momentaufnahme, festzuhalten, wie sehe ich jetzt aus und das zu posten. Ne?
Aber man kann ja auch nie mehr als eine Momentaufnahme
doch,
haben.
Doch, glaube ich schon. Also man kann ja den Prozess begleiten in mehreren Bildern. Also du kannst ein Bild von dir machen, ein Abbild, ne, zu diesem Moment. Oder aber du guckst dich beim Sport an. Also es gibt ja Sportarten, Ballett, Boxen auch übrigens, wo man das klassischerweise also vorm Spiegel macht, um seine Bewegungen zu korrigieren. Weiß nicht, ist beim Reiten auch so, dass man
ja,
das
ja,
guckt?
Du hast ja viele genau. Spiegel. Aber du kriegst natürlich
ja, klar sind
auch
das
nicht alles mit.
Nein,
ne?
Nein,
du hast
überhaupt
so einen Fokus
nicht.
Immer.
Ja, genau. Und man hat aber mehrere Momente hintereinander und begleitet diesen Prozess eher, als dass man jetzt so eine Momentaufnahme macht und sich an der entlang hangelt. Denn was man postet, ist ja, glaube ich, wirklich so eine.
Nee, es ist der Witz ist, ja, beziehungsweise man kann auch Videos machen. Das Ding ist halt, es ist immer platt. Also es ist ein zweidimensionaler Bildschirm.
Genau.
Ich mache ja kein dreidimensionales Abbild von mir.
Mhm.
Und das habe ich im Spiegel auch. Und dann ist es auch noch falsch rum.
Ja.
Also ich sehe mich eigentlich mein ganzes Leben lang eigentlich nie so wie andere, weil ich mich immer falsch rum sehe.
Genau. Und deswegen finde ich das mit der Imago-Theorie gar nicht so fernliegend, dass man sagt, ja klar, sind wir irgendwie abbildlich. Also das lässt sich zumindest denken. Aber da es sowieso nie zu einer Deckung kommt, müssen wir uns sozusagen vorentwerfen und auch immer ähnlicher machen, dem Bild von dem, was wir sein können. Also es ist auch ein Bildungsgedanke, Bildung, klar, ist das Bild ja drin, dass man sich dem ähnlicher macht, was man an Vorentwürfen so hat. Und daran finde ich dann wiederum ganz spannend, dass Kinder das eher identifizieren tun. Also die gucken auf ein Bild und sagen, das ist Opa.
Mhm.
Und Erwachsene lernen schon auf die Differenz zu gucken und sagen, ah, da ist Opa aber gut getroffen oder ah, das ist aber ein blödes Bild vom Opa, das kann man den, da ist er gar nicht so ähnlich.
Mhm.
Also wir sind irgendwie damit beschäftigt, zu gucken, was denn nicht stimmig ist und wo wir uns hinentwerfen können und wo das besser sein soll und wie die Strähne liegen soll bei den Haaren, damit ich ein Bild von mir entspreche und so. Statt so ein Bild als das zu nehmen, was es vielleicht ursprünglich sein kann, nämlich ein Abbild von etwas, das wir
identifizieren können.
Mein Neffe
sagt ja immer, der lacht. Oder der guckt traurig, also der guckt auf Emotionen zum Beispiel, dem ist überhaupt nicht egal, wie der lacht, oder, sondern der sagt immer, da lacht der Opa.
Da beneide ich den aber, da muss ich ja so Gesichtserkennungsprogramme machen, um das gut zu können. Ich bin da sehr schlecht drin im Gesichterlesen, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum ich mich damit beschäftige. Und mache tatsächlich so ein Übungsprogramm seit Jahren, um Gesichtsausdrücke zu identifizieren und Emotionen zuzuschreiben. Das sind nur 7 und selbst die kriege ich nicht hin. Letztens bin ich mal auf 100% gekommen bei überrascht.
Yeah.
Aber das schafft, vielleicht
auch vielleicht jemand nicht unbedingt, der das nicht gut,
nein, oder? Aber ich komme spontan auf etwa 17% und andere spontan auf etwa 85.
Oh, ich würde das gerne mal testen. Ich weiß gar nicht, ob ich da gut drin wäre oder nicht, ehrlich gesagt.
Ja, können wir gerne machen, nicht live. Lieber nicht, sonst bin ich so düpiert.
Ich glaube gar nicht, dass ich da so gut drin abschneide, ehrlich gesagt.
Es geht ja auch nicht darum, gut abzuschneiden. Also, es ist eine interessante Erfahrung, ne? Also zu gucken, inwiefern so Zweidimensionalität und so ein Gesichtsausdruck, der dann ganz kurz über das Gesicht huscht. Und übrigens sind das auch unterschiedlichste Gesichter, Männer, Frauen, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Hautfarbe. Manche sind rot.
Nein. Wir haben Sport gemacht.
Genau. Damit man irgendwie die große Bandbreite mitkriegt. Und trotzdem merke ich, dass mein Hirn lernt, wie dein Neffe. Ach, den habe ich schon mal gesehen. Das war traurig.
Du pushst.
Aber ja, ich pushe total. Ich belüge mich total am Abbild. Und ich glaube, das tut man häufiger.
Das war gerade auch das, was ich so überlegt habe. Also ich meine, klar, ich stelle mich vor den Spiegel, aber ich versuche natürlich auch vor dem Spiegel ein annehmbares Bild von mir selbst zu produzieren. Hm. Das heißt, ich stelle mich nicht einfach vor den Spiegel, sondern ich stelle mich auf eine bestimmte Art und Weise vor den Spiegel. Und ich glaube, vielleicht verlässt man sogar auch erst das Haus, wenn man mit seinem Abbild, also weil man sieht sich ja dann länger nicht, ne? Mhm. Und dann hat man so ein Bild von sich im Kopf, mit dem man akzeptabel glaubt, vor die Tür gehen zu können, dass niemand anders jemals so wahrnehmen wird, weil die uns ja alle andersrum sehen.
Ja.
Also so. Eigentlich ist das ja die ganze Zeit Selbstbeschiss, ehrlich gesagt.
Ja. Und dann guckst du noch in Autoscheiben und Bahnscheiben. Und die Leute gucken dauernd nach ihren Spiegeln.
Ich finde das beim Friseur sehr lustig. Ich war gestern da. Wenn ich spreche, ich habe so eine Asymmetrie im Mund beim Sprechen. Die fällt
jetzt
mir
muss ich da drauf starren.
Ja, aber ich kann den Friseur ja nicht angucken, weil der steht ja hinter mir. Das heißt, ich gucke den natürlich durch den Spiegel an. Und dann merke ich aber, dass ich nicht den Friseur angucke oder die Friseurin, sondern auf diese Asymmetrie bei meinen Lippenbewegungen gucken, wenn ich spreche, weil mir das so komisch vorkommt. Dann mache ich auch ganz komische Dinge mit dem Gesicht, die nicht zu dem passen, was ich erzähle, was die Menschen immer total irritiert, weil ich natürlich versuche rauszufinden, was diese komische Asymmetrie, ob das, also man würde es auch hören, wenn man jetzt, ne, also wenn ich da geschult wäre als Linguistin oder als Logopädin, würde ich wahrscheinlich sogar hören, was das für einen Unterschied macht oder nicht.
Dann bräuchte ich den Blick nicht, meinst du?
Ja, oder ich würde über den Blick schon irgendwelche Sachen erkennen, die das dann vielleicht macht in der Sprache. Mhm. Vielleicht, das also alles, was diesen Luftstrom in irgendeiner Form verändert, während wir sprechen, ist ja charakteristisch für unser Sprechen und unsere Sprache. Klar. Also von daher, und auch das finde ich halt total interessant, weil nämlich plötzlich die Kommunikation nicht mehr zusammenpasst.
Ja. Ja, ist auch witzig, dass du sagst, du schaust auf dich, ich würde immer auf den Mann hinter mir im Spiegel gucken.
aber das ist nur, weil mich das so irritiert, weil es nicht das ist, was ich erwarte, dass es sein sollte. Das ist jetzt ein komplizierter Satz gewesen, ne?
Ja, ich glaube, ich bin mir auch einfach unangenehm, wenn ich mich sehe. Also ich mache häufig die Erfahrung, dass ich möglichst wenig in den Spiegel gucke. Und das ist auch interessant, mal zu versuchen, das Haus zu verlassen, ohne das nochmal gecheckt zu haben.
Einfach, das passiert mir leider häufiger.
Ja, und es passiert ja auch nichts Schlimmes. Ne?
Nein.
Und auch wenn dann mehrere meinetwegen beim Sport vorm Spiegel sind, gucke ich tendenziell die anderen an. Es sei denn, ich stolper dauernd, dann gucke ich auf meine Füße und frage mich, warum. Das passiert auch. Ne? Aber dieser Abgleich von wie ist der Zustand, wie ist das Abbild des Zustands und wie ist der Vorentwurf dessen, was ich gerne wäre, das finde ich tendenziell viel Arbeit. Also es ist klar, Reflexion, ne? Reflexion im physikalischen Sinne und eben auch im geistigen Sinne. Aber diese Angleichungsprozesse, da wo wir uns nicht als das akzeptieren, was wir da sehen, das ist ja erstmal das Sehen und Wahrnehmen, die sind schon anstrengender Natur, finde ich.
Ich bin da so ein bisschen schizophren, ehrlich gesagt auch. Mhm. Also zum Beispiel gucke ich, ob ich irgendwie was im Gesicht rumhängen habe. Klar, das ist total wichtig. Aber ich merke zum Beispiel nicht, wenn ich Zahnpasta auf dem Pulli habe. Ja, ich meine, das wäre mit einem Blick in den Spiegel, wäre das eigentlich erledigt.
Ja.
Ja, aber das registriere ich nicht
zum Beispiel. Ist auch unwichtig.
Genau, das ist auch unwichtig. Wichtig ist, ob, zum Beispiel, auch wenn ich, keine Ahnung, ich gebe das jetzt zu, ich schminke mich total ungern ab und wenn ich dann morgens aus dem Haus gehe, habe ich dann irgendwie so Make-up-Reste unterm Auge. Das sind so Sachen.
Um Himmels Willen.
Ja, die sind mir erstaunlicherweise scheißegal. Entschuldigung, aber es würde zum Beispiel nicht gehen, wenn da irgendwo ein großer Pickel wäre. Mhm. Und das fände ich unangenehm, dann wäre ich mir auch darüber bewusst und das fände ich doof. Mhm. So,
fühlt man sich auch so angeguckt, ne, von den anderen, als würden die das wahrnehmen an mir. Ja, also das ist das, was mich daran stört.
Ja, ich glaube, ich check das immer gar nicht. Also es gibt Leute, die sagen mir, du wirst gerade angeguckt und ich check das überhaupt nicht. Ich raff das nicht. Das ist sowas, was bei mir überhaupt nicht anguckt.
Ja, der Philosoph würde sagen, denk mal über deine Geistestheorie nach. Nein, Blickbeziehungen sind total wichtig, ne, in allen Erkenntnisdingen, weil wir eben auch so optische Wesen sind. Also ich glaube, das ist Menschsein bedeutet sehen, außer man ist eben eingeschränkt, was den Sehsinn angeht. Das finde ich auch total spannend. Es gibt ein schönes Buch, das Schwarze Buch der Farben. Das empfehle ich hiermit. Es ist tatsächlich schwarz und in Blindenschrift auch, dass man erklärt, wie Farben wirken für denjenigen, der nicht sieht. Und da fällt einem eben auf, dass wir üblicherweise auf den Sehsinn ja doch sehr abheben. Auch für alles, was wir erkennen und was wir für wahr halten. Wir denken, wenn das dem entspricht, was wirklich da ist, dann ist das doch richtig. So. Und jetzt haben wir uns ja eigentlich verabschiedet von so einer naiven Sicht auf die Welt, dass wir sagen würden, ja, da ist die objektive Wahrheit, es gibt so ein Urbild davon, was richtig wäre und dann gibt es Abbilder davon und wir gleichen das an. Und trotzdem wirkt das fort und insbesondere im Sozialen, finde ich, wirkt das wirkmächtig fort. Also was ist eine richtige Frau? Was ist ein richtiger Mann für unsere Gesellschaft? Mhm. Was sind da die Vorbilder? Wie hat ein Kind zu sein? Wie muss Erziehung sein? Also auch diese abstrakten Dinge. Was bedeutet Paarbeziehung oder so? Da haben wir ganz viele Vorbilder, denen wir versuchen, reflexiv immer begleitend nahe zu werden und dann Entwürfe zu machen, die möglichst nah an dem sind, was andere auch von einem erwarten. Und das meine ich mit diesen komplexen Aufgaben, die da dran hängen. Das ist dieser ständige Abgleich und der Versuch, das zu werden, was man sein will oder sein soll, eben auch unglaublich viel Arbeit bedeutet. Und ich frage mich, ob das immer so nötig ist.
Das tatsächlich bringt mich das wieder zu unserer Jogginghosen-Folge so ein bisschen. Mhm. Also mir wird immer dann erst bewusst, wie viel Aussage eigentlich im Äußeren steckt. So ich weise das immer, oder in meinem Bewusstsein ist das nicht so stark verankert, obwohl es natürlich mich auch betrifft. Natürlich gucke ich andere Leute an und bewerte sie auch nach Aussehen, nach Auftreten, nach Kleidung und. Das erzählt mir ja eine Menge über Menschen. Mhm. Trotzdem laufe ich mit so einem Selbstverständnis rum, dass mich das nicht so sehr interessiert. Mhm. So. Und eigentlich ist das Bullshit. Also eigentlich ist auch das Selbstbeschiss. Also ich gucke jetzt nicht auf Kleidung im Sinne von, hat da jemand das Neueste an? Ist das im Trend oder ist das modisch oder so? Das interessiert mich tatsächlich nicht so sehr. Aber natürlich erkenne ich anhand von Kleidung, ob jemand gut gekleidet ist oder schlecht gekleidet ist, ob die Kleidung sauber ist, ob da Löcher drin sind. In meiner Kleidung sind übrigens ganz gerne mal Löcher, weil mich das auch.
Und kannst du mit Zahnpasta zuschmieren?
Das sind die unten am Gürtel. Und dann habe ich aber so Lieblingsstücke, die trage ich auch wirklich, bis sie mir in Fetzen vom Leib, weil ich sie einfach so lieb habe. Ja. Also weil ich sie so gerne trage.
Die sind ja auch dann erst richtig weich.
Und dann dann akzeptiere ich einfach diese Löcher. Und ich mache mir in dem Fall zum Beispiel keine Gedanken darüber, ob dann jemand denkt, ach, die Arme kann sich kein neues T-Shirt leisten oder was ist das denn für eine Schlampe, kann die sich nicht mal was Ordentliches anziehen. Das sind so, ich rechne gar nicht damit, dass mich jemand danach bewerten könnte. Wenn mir das aber dann jemand sagt, dass das so sein könnte, dann ist mir das total peinlich.
Ja, aber es gehört ja zu deinem Selbstbild, dass dir Optik nicht so wichtig ist.
Ja, das ist aber es stimmt Selbstbild. Ja irgendwie nicht.
Ja, ja.
Genau. Also das ist ja, ne?
Und trotzdem ist es auch ein Vorbild, ne? Also zu meinen, man müsste ein Mensch sein, dem das Äußerliche eben nicht so wichtig ist, ist ja auch eine Form von Vorbildlichkeit.
Genau, aber du kannst halt, also es ist wie mit jeder Kommunikation, du kannst nicht nichts sagen und selbst wenn du nichts trägst, ist das eine Aussage. Das hat mich ja bei der Jogginghose auch schon.
Ja, genau.
Naja.
Ja, die Frage ist ja auch, wie diese Entsprechungsverhältnisse überhaupt gestaltet sind und ob ich die wirklich so aktiv gestalte, wie ich mir das immer einbilde. Also wenn ich meinetwegen eine vorbildliche Vorstellung davon habe, wie eine Frau auszusehen hat und jetzt versuche, mich dem anzugleichen, ja, diesem Vorbild, das ich vermeintlich für mich so habe, dann komme ich ja schon beim nächsten Reflexionsschritt drauf, dass ich nicht weiß, ob das mein Vorbild ist oder ob das von außen an mich herangetragen wurde, weil ich das nicht differenzieren kann. Mhm. Und bin dann auch bei der Frage, kann ich das überhaupt so aktiv gestalten? Wenn ich jetzt eine kleine Elfe sein will, also klein kann ich, Elfe nicht, also mein Körperbau sieht das nicht vor, dass ich elfenhaft werde. Werde ich nie. Da kann ich mich jetzt ewig dran abarbeiten. Es wird nicht passieren. So. Und dieses Abarbeiten an Vorbildern, das beobachte ich eben auch bei anderen über den Spiegel. Und denke manchmal, diese Anstrengung könnte man den Menschen nehmen, ein Stück weit, wenn es mehr darum ginge, erstmal zu akzeptieren, was man sieht und ja nicht nur sieht, sondern von sich wahrnimmt, wer man ist. So. Gleichzeitig halte ich das für bedenklich, wenn man sagt, ja, ich bin halt so und jetzt, da muss ich mich auch nicht ändern. Ne? Das ist so eine komische Haltung zur Welt. Ich kann das sehr viel besser nachvollziehen, wenn man schon Vorentwürfe von sich hat, wer man gerne wäre, wenn da vieles in einem ist, was gelebt werden will und was raus soll und dass das eben Arbeit bedeutet, das auch hervorzubringen. Die Frage ist halt immer, und das kann ich an mir immer schwer entscheiden, was bringt mich näher zu mir selbst und was bringt mich von mir selbst weg? Ich weiß das immer vorher nicht.
Und ich glaube tatsächlich, ich hatte gerade... Ich meine, das habe ich doch sonst nicht. Ich hatte gerade so eine Idee von, dass das einfach, glaube ich, unglaublich individuell ist. Mhm. Also ich komme gut ohne Make-up aus. Also klar habe ich ein anderes Empfinden auch von mir selber, wenn ich Make-up trage. Aber ich komme eigentlich ganz gut ohne aus. Muss aber auch gestehen, dass die Natur mich da schon sehr begünstigt hat. Mhm. Ja, also das ist mir durchaus bewusst, dass ich da von Natur aus, also ich habe zum Beispiel eine reine Haut mitbekommen. Mhm. Ich habe selten irgendwelche Pickel. Ich habe ein relativ symmetrisches Gesicht. Das ist gut proportioniert und. Also nach unseren europäischen Maßstäben, glaube ich, gäbe es keinen Grund, sich zu beschweren oder da jetzt massive Optimierungsanstrengungen zu machen. Und tatsächlich ist es für mich natürlich total leicht zu sagen, ich begnüge mich damit. Ja, das ist für mich total okay. Ich mache da jetzt auch nicht mehr dran. Und dann, glaube ich, ist es sehr individuell, wenn du das Gefühl hast, dass du diesen Idealen nicht entsprichst und danach bessern möchtest. Ja. Oder auch das Gefühl hast, mein Gesicht ist so entstellt, dass ich gesellschaftlich nicht akzeptiert werde oder einen Nachteil dadurch habe. Ja. Kann ich schon verstehen, dass man da einfach auch mehr Wert drauf legt, um sich anzugleichen an etwas, das ideal ist.
Ja, klar.
Und das würde ich zum Beispiel, das kann ich nicht verurteilen. Ich finde es nur dann schade, wenn es so einen großen Einfluss hat, dass es die ganze Person beeinflusst. Mhm. Also wenn sich alles nur noch darauf richtet, optisch akzeptiert zu werden, ohne den Menschen zeigen zu können, der da drin steckt. Und dann, finde ich, nimmt so ein trauriges Ausmaß an. Und ich finde es auch traurig, wenn Menschen nicht akzeptiert werden, weil sie eben eine bestimmte Optik mitbringen.
Ja, das oder weil sie nur einem bestimmten Bild entsprechen und einem anderen nicht. Also nicht alles leben können, was in ihnen so drin ist. Vor ein paar Jahren ging diese Diskussion los, eben auch in der Bildungstheorie, weil, glaube ich, jemand, ich weiß leider nicht mehr wer, einen Aufsatz veröffentlicht hat zu Schönheits-OPs und dass das Teil von Bildung sei. Ne? Mhm. Sich selbst zu demjenigen machen, der man sein möchte. Das ist ja so ein Gedanke der Bildungstheorie, verkürzt natürlich, ne? Aber schon einer, der der Urbild-Abbild-Theorie entstammt. Und warum soll man jetzt da Halt machen? Ne? Warum soll man jetzt sagen, ja, nee, aber mit dem Skalpell aber nicht, ne? Sondern bitte mit Büchern oder was weiß ich, mit Kulturgegenständen. Warum soll das an der Stelle aufhören? Das war so die große Frage. Und in der Zeit waren auch viele Fernsehshows. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich verfolge das nicht so.
Aber The Swan oder ja, sowas. Ja,
genau. Und die endeten meist mit einem Abbild vom Abbild. Also wir haben dann im Fernsehen gesehen, wie die Frau meistens, waren da auch Männer bei? Weiß ich nicht, Frauen, ne?
Also ich habe nur Frauen in Erinnerung, aber das heißt nichts.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall wie der Mensch, der dann über mehrere Monate völlig verändert wurde, sich im
massiv,
Spiegel sah.
Ne?
Genau, massiv verändert.
Also mit Zahnblendings und Gesichtsknochen brechen und neu sortieren.
Oh,
und
ja, so. Wenn schon, dann richtig.
Ja,
ne?
Ja, da wurde echt massiv was gemacht.
Und das war der eine Moment, wo die sich selbst im Spiegel sahen und wir sahen, wie die sich sahen. Mhm. Und dann, das fand ich viel erschreckender, Das heißt, das ist jetzt auch eine Wertung, ne? Aber ja, ich fand das erschreckend, gebe ich jetzt mal zu, wenn die dann ihre Familien wieder sahen. Also ich hab dann das Ende davon gesehen, weil wir im Seminar über Vorher-Nachher-Effekt und Transformatorik und so gesprochen haben. Die Kinder dann jeweils den totalen Horror, weil da eben nicht, ne, hier ist das Foto und das ist Opa und das ist Mama, sondern die sahen da eine Frau und wussten, der Anspruch ist, das ist Mama und die muss ich jetzt schön finden, weil die fühlt sich jetzt viel wohler und es geht ihr jetzt viel besser. Vorher war sie depressiv und ich muss das jetzt total cool finden. Mhm. Und ich behaupte, in den Gesichtern der Kinder war mehr so,
ich will meine Mama
wieder. Wer ist die Frau? Genau. Wenn die älter waren, nicht mehr. Das entspricht ja dem, was wir eingangs hatten, dass man am Anfang eher so identifizierend denkt und am Ende über Differenz. Also da wurden offensichtlich schon Erfahrungen damit gemacht, dass es diese Differenzerlebnisse für die Mama gibt und die werden jetzt angeglichen. Also das Außenbild entspricht jetzt eher dem Innenbild und deswegen habe ich das gut zu finden und so. Aber die kleinen Kinder fanden das furchtbar. Die fanden das einfach schrecklich. Und ich habe mich immer gefragt, was man ja nicht sieht, ist, was passiert jetzt so?
Ja, was passiert danach?
Ne? Was ist denn dann, wenn man dann tatsächlich jemand anders ist? Was ist, wenn man, keine Ahnung, die 30 Kilo abgenommen hat, die man unbedingt abnehmen wollte und zwar relativ schnell? Hält man die dann? Ist man dann jemand anders? Oder was ist, wenn ich, keine Ahnung, die OP hatte, die mich dem Bild von mir näher bringt, das ich vorher hatte? Bin ich dann glücklicher oder was?
Also tatsächlich, ich hatte mal so eine Transformation sozusagen und zwar hatte ich langes blondes Haar, wirklich sehr langes blondes Haar, das ist jetzt 11 Jahre her ungefähr, ich glaube 2006 war das und dann habe ich mir diese Haare wirklich fast schwarz färben lassen und abgeschnitten, so auf kurz überm Ohr, ne? Also wirklich kurz und schwarz. Und es gab viele, viele Leute, die mich nicht wiedererkannt haben. Das liegt auch daran, dass bei mir Veränderungen fantastisch funktionieren. Also ich sehe mit einer Perücke sofort komplett anders aus, weil ich keine markanten Wiedererkennungsmerkmale im Gesicht habe. Also ich habe jetzt keine besonders große Nase, wo man denkt, ah, die mit der Nase, das ist die Nora, die erkenne ich unter Hunderten. So, sondern das ist irgendwie alles so, dass das leicht zu verwandeln ist sozusagen. Also ein anderer Schnitt macht sofort irgendwie ein anderes Gesicht, einen anderen Eindruck. Und es sind wirklich Leute an mir vorbeigelaufen, die ich seit Jahren kenne, die mich nicht wiedererkannt haben, die völlig schockiert waren. Und ich persönlich hatte zum Beispiel das Gefühl, ich werde anders behandelt und wahrgenommen mit dunklen Haaren als mit blonden.
Mag sein, ne?
Das Ding ist, ich kann nicht unterscheiden, habe ich das andere Gefühl auch schon gehabt, bin ich schon anders auf die Leute zugegangen, weil ich wusste, jetzt sehen die mich nicht mehr als Blondchen. Also war das meine Wahrnehmung und habe ich dann speziell darauf auch geachtet? Oder war das wirklich die Wahrnehmung von außen, dass man als dunkelhaarige Frau anders behandelt wird? Und ich hatte auch das Gefühl zum Beispiel, dass gar nicht mehr so viel Leute dieses Niedlichkeitsding hatten. Also auch, die ist aber hübsch oder die ist aber nett, sondern eher so ein, ich habe den Umgang als respektvoller empfunden und das klingt total schwachsinnig.
So. Nö, finde ich nicht.
Aber das
kann ich mir gut vorstellen.
Das war echt so eine Erfahrung. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, ich kann jetzt nur als schwarzhaarige Frau erfolgreich sein, das muss jetzt auch so bleiben und so. Die sind dann auch irgendwann wieder blond geworden und es ist auch alles in Ordnung, ja. Also ich fühle mich nicht dauernd belästigt oder irgendwas. Aber es ist so, ich hatte schon das Gefühl, dass mich das auch als Person verändert hat. Also es macht das Gesicht auch härter, ein dunkleres Haar bei mir, also wirke blasser.
Ja, klar.
Ne, und so. Und das war spannend tatsächlich. Ja. Also das war schon eine spannende Erfahrung.
Das mit den Haaren kenne ich auch. Also meine waren ja auch sehr, sehr lang und halt sehr dick und rot sieht man dann. Ne? Und dann habe ich die für eine Haarspende beim Friseur, habe ich im Spiegel zugeguckt. Abschneiden lassen für eine Perücke. Weiß gar nicht, wer die jetzt hat, die Haare. Ist auch irgendwie komisch, die gehen dann in die Welt und jemand anderes hat die auf dem Kopf. Naja, egal. Auf jeden Fall in der Woche danach traf ich eine Kollegin wieder, die ich nicht so oft sehe. Und die ging so um mich rum und sagte, ach, das sieht ja ganz anders, das ist ja ganz anders. Und ich dachte so, ja, weil sie ist halt kürzer. Ich weiß nicht, ich fand es gar nicht so. Ich fand es halt gar nicht so dramatisch. Und sie sagte dann den Satz, das ist lustig, weil sie Identitätsforschung macht. Ich dachte immer, das gehört zu deiner Identität. Denke ich, lange rote Haare. Und ich dachte, nö, zu meiner Identität gehört ein Teil dessen, nämlich, dass ich so ungern zum Friseur gegangen bin. Das war schon, also ich lasse mir halt eigentlich ungern am Kopf rumfummeln. Das ist so schwierig.
Mein Bitte Kopf, lassen Sie das.
Ja, was müssen Sie das? Können Sie das nicht mit einem Staubsauger? Nein, aber ich war halt einfach nicht zum Friseur gegangen, drum hatte ich lange Haare. Also es gab überhaupt keinen Grund, langhaarig zu sein, der außerhalb dessen gelegen hätte.
Oh, rein pragmatische Gründe sozusagen.
Ja, ich habe wirklich nicht großartig drüber nachgedacht. So. Und dass sie dann aber sagte, sie hat so Zuschreibungen gemacht von Identität und dass mir das ganz wichtig sei und so, das hat mich nachhaltig irritiert, weil das ja nur ein Punkt von möglichen ganz vielen ist. Wer weiß, was die Menschen so denken, was wir als Selbstbild mit uns rumtragen und was wir davon kommunizieren. Man kann das ja auch nicht ständig in Abgleich bringen. Also es ist sehr charmant, darüber zu sprechen und das zu verhandeln, wie man sich selbst sieht und so eine Innenschau mit der Außenschau auch zu verbinden, finde ich total spannend. Aber es erfasst ja immer nur ganz wenige Punkte. Wer weiß, wie die Menschen uns ansehen und erleben und denken dann, was uns so wichtig wäre.
Wobei ich hatte noch so ein Erlebnis. Und zwar, als wir 2012 mit dem Jein-Buch, mit Matthias Burchardt, durften wir in einer Fernsehshow auftreten. Beim MDR, hier, keine Ahnung, hier nach vier oder so hieß das, glaube ich, so ein Nachmittagsmagazin. Und dafür wurde ich zurechtgemacht. Und ich habe in der Regel meine Haare zu einem Zopf zusammengeknotet, ja, oder irgendwas, was Richtung Dutt geht, weil ich mache Sport und so und das muss aus dem Weg, ja. Ich habe die nicht lang, damit ich sie wallend durch die Gegend schütteln kann, sondern ich habe die lang, damit die in den Zopf passen. Punkt.
Ja.
Das geht schneller. So, und dann haben die mich zurechtgemacht, haben mir so Wellen gemacht, so Farrah Fawcett-mäßig, mich geschminkt und so. Und ich habe dann halt ein Foto gemacht. Und habe das gepostet, glaube ich, mit, guck mal, in mir steckt doch ein Mädchen. Ja, heute mache ich das öfter, tatsächlich. Okay. Aber das
hier
war
steht
so,
ein Foto von Nora.
Ja, ich habe auch da, ich trage da auch Lippenstift und so. Das ist wirklich eine ja,
auf den Lippen, nicht in der Hand.
In der Hand, genau, stimmt. Und alle waren so, ja, aber das ist doch klar, natürlich steckt in dir ein Mädchen. Und ich war völlig fasziniert von dieser Frau, die ich da im Spiegel gesehen habe, die ich nicht kannte in der Form. Und dann habe ich diese Fernsehaufnahmen nachträglich gesehen und muss ehrlich sagen, ich war über Tage und Wochen verstört.
Mhm.
Ich war völlig verstört, weil ich von mir ein ganz anderes Bild hatte als das, was ich da wahrgenommen habe. Mhm. Denn ich habe tatsächlich in diesen Fernsehbildern eine sehr sympathische Frau gesehen, die irgendwie freundlich sprach, die sehr bemüht war, Dinge gut zu erklären.
Und das
so.
Entsprach deinem Selbstbild?
Das entsprach
nicht?
Null meinem Selbstbild. Ja, mein Selbstbild war das oder ist auch oft noch das von Ronja Räubertochter. Ja? Mhm. Ich bin die, die vorlaut ist, die Leuten gerne mal mit irgendwelchen direkten Sprüchen auch vor den Kopf stößt. Stichwort herber Charme.
Ja.
Ja, ich bin das kleine grüne Monster, das auch mal so ein bisschen zickig durch die Gegend läuft und so. Und
wobei auch Ronja Räubertochter ja sehr liebe Seiten hat, die lächelt leise, weil
genau.
es Bier gibt.
Genau, so. Ja. Aber das ist so, das macht sie so für sich, das macht sie jetzt ja, so. Aber das, und ich hatte nicht dieses Bild davon, dass zum Beispiel Menschen mich auf Anhieb sympathisch finden können, weil ich ja immer so auf die Kacke haue. Und viele Menschen das ja auch einfach verstört. Und ich habe erst dann verstanden, dass Menschen das verstört, weil sie was anderes sehen.
Ja.
Und das einfach nicht erwarten, dass da plötzlich jemand kommt, laut schmutzige Witze erzählt, laut lacht und irgendwie sich, manchmal muss man sagen, auch wie offene Hose benimmt.
Offene Jogginghose.
Offene Jogginghose. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich das verstanden habe, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen meiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung anderer Menschen von mir. Und dass ich einfach nicht mit einkalkuliert habe, was meine Optik aussagt. Das ist nicht so, dass ich nie einen Spiegel gehabt hätte oder das wahrgenommen habe oder so. Ich weiß schon, wie ich aussehe. Ich wusste aber nicht, wie das wirkt.
Ja, das ist das Spannende an Reflexion auch, ne? Dass man eben nicht nur guckt, was man sieht, sondern eben auch geistestheoretisch annimmt, was der andere denn wohl denkt. Ne? Theory of Mind. Deswegen untersuchen Forscher da auch bei Primaten irgendwie die Blickbeziehungen. Schnallt der andere, weil er gesehen hat, wo der andere hinguckt, dass der da was versteckt hat und so. Also diese Beziehungen sind ja sehr komplex und im Prinzip ist es auch ein Plädoyer für Komplexität von Persönlichkeit, ne? Dass man viele Seiten an sich wahrnimmt, auch über den anderen. Man ist ja nicht nur bei sich selbst. Diese Innenschau ist das eine, aber die Außenschau
aber ich hab das
zeigt
nicht,
eben
ich,
auch ganz
genau,
viel.
Aber ich habe diese Beziehung anderer zu mir nicht wahr. Ich habe sie entweder unterbewusst ausgeblendet oder wollte sie nicht wahrnehmen, ja, weil mir das unangenehm war oder was auch immer. Ja. Aber diese Referenz auf mein Äußeres habe ich nicht in Einklang bringen können mit meiner Person. Und deswegen war das für mich, glaube ich, nicht existent. Und es gibt sehr viele Leute, die das nicht nachvollziehen können, wenn ich das erzähle, weil die denken, ja, aber du musst doch wissen, wie du aussiehst. Du musst doch wissen, wie du wirkst. Und ich denke mir so, es tut mir leid. Vielleicht bin ich auch so ein Nerd oder so. Ich habe das nicht mit einkalkuliert. Es war in meiner Wahrnehmung hat das keine Rolle gespielt.
Naja, und abgesehen davon, das ist ein Song von Maike Rosa Vogel, du kannst alles sein. Da glaube ich ja nicht dran, ne? Man kann nicht alles sein. Aber man kann sehr vieles sein. Und dass man Teile davon nicht wahrnimmt, weil jetzt im Leben gerade was anderes anstand, das ist doch aber auch normal. Das muss den Menschen doch nachvollziehbar sein, dass man nicht alle Teile von sich schon kennt, sondern sie erst im Entwurf und im Leben vielleicht kennenlernt.
Naja, aber bei der Optik, da du dich ja jeden Tag im Spiegel siehst, ja, glaube ich, geht man einfach davon aus. Ja. Also wenn man das auch persönlich wichtig findet oder das vielleicht auch in seinem Leben schon mehr integriert hat oder so, dass das normal ist, dass man das kennt.
Ja, aber
ich habe da spät mit angefangen, ehrlich gesagt.
Es gibt ja auch das umgekehrte Phänomen, nämlich, dass man sich durch den Blick in den Spiegel fremd wird. Das kenne ich seit früher Kindheit, wenn man da so lange reinstarrt. Das ist wie, wenn man ein Wort ganz oft hintereinander sagt.
Oh ja, das dann an Bedeutung verliert. Ich liebe das.
Ja, genau. Und man selbst verliert aber also auch im Anblick seiner selbst an Bedeutung, wenn man das lange macht. Das habe ich als Kind manchmal gemacht, bis ich so fast umgekippt bin. Da wird einem so schwindelig von, wenn man sich lange an. Ich empfehle das nicht, bevor jetzt die Menschen umkippen, die das hören.
Nee, wir wollen hier nicht umkippen.
Und deswegen gucke ich ja auch lieber andere Leute im Spiegel an als mich selbst. Aber also, dass man sich fremd wird, gerade dadurch, dass man versucht, sich auf die Schliche zu kommen, das ist doch, ist das nicht nachvollziehbar?
Ich überlege gerade, ich glaube, so viel Zeit hatte ich noch nicht so lange oder habe ich mir noch nicht genommen, mich so lange im Spiegel
zu betrachten. Du musst schon starren, ne? Also nicht betrachten und so schön starren finden, sondern so starren.
Okay, also die Muße habe ich mir noch nicht genommen. Vielleicht
dauert
ich
nicht
das
lange. Das, man darf halt nichts dabei machen. Also so, wenn du irgendwie Zähne putzt, dann funktioniert das schon nicht mehr, außerdem wird der Pulli dann dran. Nee, aber wenn man, also dieser Blick auf sich selbst, der kann auch sehr verstörend sein, finde ich. Also der kann auch sehr entfremdend sein und der kann einen zu sich selbst bringen. Und wie das sich unterscheidet, das ist
also
so ein spannendes
Thema. Also ich hatte dieses Verstörungsgefühl ja nur, als ich mich da in diesem Fernsehen gesehen habe und wirklich akzeptieren musste, dass das auch Teil dessen ist, wie ich mich benehme. Zum Beispiel, ich hätte vorher geschworen, ich mache das nicht. Es gab so einen Moment, so, wo ich so von unten, leicht schräg geneigter Kopf, so von unten nach oben die Augen so aufschlage und ich war völlig
schockiert.
Das war schockiert.
Schon vor Duckface, ne?
Ja, ich war völlig schockiert, dass ich sowas mache. Das war mir völlig unheimlich.
Ja, aber warum nicht? Das ist auch eine Bewegung.
Weil Ronja Räubertochter nicht so ein Prinzessinnen-Ding macht.
Doch, macht die auch. Doch, mach die auch.
Das ist wirklich, oder ich mache so Handbewegungen, die tatsächlich auch, ich habe sie als elegant wahrgenommen und habe überhaupt keinen solchen Eindruck von mir selber. Mhm. Also ich habe eher als Boxerin würde ich mich ganz wohl fühlen, ja, oder als
Sieht kleiner. Aber auch zuweilen elegant aus.
Das stimmt, aber ich hatte immer das Gefühl, bei mir eher nicht so.
Ja.
Aber das ist so, und das ist wirklich, ich habe das mit einer völligen Faszination angeguckt und konnte aber nicht verstehen, dass tatsächlich ich das bin. Das war mir völlig, ich fand das unglaublich abstrus.
Ja, das Thema hatte ich letztens auch mit einer Freundin, das ist jetzt ein Nebenthema, vielleicht sprechen wir da irgendwann mal drüber, warum man an sich selbst gerne auch ablehnt, was weiblich apostrophiert ist, gendertheoretisch jetzt nicht was weiblich ist, sondern was als feminin meinetwegen wahrgenommen wird, warum man an sich cool findet, was alles männlich ist, dass man hart ist, dass man muskulös ist, dass man irgendwie laut ist und wie sagst du, offene Hose und so. Mir fällt es auch leichter, das an mir als stimmig wahrzunehmen, als zu sagen, und ich bin aber auch Frau und ich bin also so im gesellschaftlichen Kontext, wie man die sich vorstellt, wie die sein soll. Und ich bin auch weich und ich heul mal und all diese Dinge. Das fällt viel schwerer.
Soll vorkommen.
Ja, das an sich zu akzeptieren. Und das ist eine Form von Misogynie, die ich eigentlich echt jetzt sage ich es, scheiße finde. Ich finde das nicht
yeah.
gut.
So. Ich bin so froh, dass du dich getraut hast.
Ja,
ich sag das ja schlecht. Tatsächlich habe ich schon Angst gehabt, dass uns Leute zuschreiben, weil ich ja ganz gerne mal versehentlich scheiße sage. Es hat sich aber noch niemand beschwert. Also bitte beschwert euch nicht. Wir brauchen das zwischendurch. Einfach als
Ausdruck. Jetzt hast du die Beschwerde ja auch schon vorweggenommen. Dann ist das
gut,
nicht mehr so schlimm.
War gar nicht so doof.
Ja, genau. Nein, ich finde das in dem Punkt antifeministisch und das passt zum Thema auch, weil das so ein ganzen Teil dessen, was man an Bild von sich haben kann, abweist im Vorhinein. Also das ist eine Form von Vorbildlichkeit, die Vorschriften macht, der man sich nicht unbedingt ergeben muss. Warum? Wenn wir schon die Möglichkeit haben, und es ist ja nun ein riesiges Privileg, vieles von uns zu entwickeln und unsere Bildsamkeit, wenn es die denn gibt, hervorzubringen in Komplexität, warum beschneide ich mich dann dieser Möglichkeit? Das ist ja Unsinn, ne?
Ja, also im Prinzip. Ja, und ich habe auch gerade so überlegt, dass es nicht nur ganz schön anstrengend ist, sondern dass es auch fast unmöglich ist, das so vorwegzunehmen. Also ich kann natürlich ganz gut ein Bild von mir selbst entwerfen und es ist aber fast unmöglich, vorwegzunehmen, wie das dann ankommt oder was ich damit bewirke und was ich damit bezwecke. Das ist ja, ich glaube, ein langer Prozess und es passiert uns ja häufiger im Leben, dass wir uns da auch mal umentscheiden, dass wir Dinge, die wir mal gemacht haben, das sieht man dann an Fotos. Es gibt wirklich furchtbare Fotos von mir.
Von jedem Menschen.
Ach nee, nee, aber so schlimm. Ich hatte so wasserstoffblonde Haare, Dauerwelle und wollte unbedingt unglaublich erwachsen aussehen mit 18. Ich sehe auf diesen Fotos wirklich älter aus als heute. Und es ist wirklich, ich sehe aus wie meine eigene Uroma.
Dir ist schon klar, dass du die jetzt posten musst.
Nee, auf gar keinen Fall. Die sind bei meiner Mutter und da sind die auch gut aufgehoben. Ich habe keine Fotos aus dieser Zeit. Naja, aber das sind so Sachen, man entwickelt sich da auch. Ne? Ja. Das sind einfach Prozesse und das ist ja auch kein, und das ist halt so, das ist kein stabiles Bild. Ich glaube, wir versuchen vielleicht auch durch diese Abbilder irgendwie ein stabiles Bild von uns zu entwerfen, das es aber nicht gibt. Und ein bisschen besser laufen halt diese Vorher-Nachher-Dinger. Ne? Also zum Beispiel so, ich kann jemandem beim Abnehmen zugucken oder wie sich Models ständig in neue Persönlichkeiten verwandeln, sodass man eigentlich gar nicht weiß, wie sehen die eigentlich in echt aus, sondern die nur noch in ihrer Maske kennt. Und da sind sie ja oft auch nicht mehr zu erkennen. Also die schlüpfen ja dann auch ständig in Rollen und so. Das ist schon sehr spannend, also wie man das Abbild auch immer wieder verändern kann.
Ja, genau. Und die Frage, was ist daran eigentlich das Urbild? Ne? Ist der Schauspieler, wenn er jetzt nicht in der Maske war und jemand anders
geworden? Und was ist der Kern der Person?
Also, der das dann oder ist das auch eine Version seiner selbst? Das ist das Spannende.
Und bleibt der Kern der Person gleich, obwohl die sich ja permanent verändert? Mhm. Also obwohl die permanent in Rollen schlüpft und so. Wie kann man sich so einen Kern erhalten? Wo ist der eigentlich?
Ja.
Also ist der im Außen? Wo sind das alles Facetten der Persönlichkeit? Mhm. Ja, so. Das
Nietzsche würde sagen, das ist ein unheimliches Gespenst, ganz Außenseite ohne Kern. Das ist, glaube ich, aus der dritten unzeitgemäßen Betrachtung. Dass ich so aufbaust.
Wo du dich hinzitieren kannst.
Ihr habt das schon ein paar Mal gelesen vorher. Und der empfiehlt ja, man kann zu sich steigen, aber man soll sich selbst nicht so angraben und so, wie sagt er, wie der Hase, das ist ein Bibelzitat, wie der Hase 7 Häuter hat und sich 7x70 abziehen kann, da kann der Mensch das versuchen und er wird trotzdem nicht zu seinem Kern kommen, eben weil das selbst außerhalb von mir liegt, in all dem, was ich lebe, was ich gut finde, wo ich in Beziehung bin und so weiter und eben nicht ein Kern in mir ist, den ich dann entdecke und hervorbringe. Das ist ganz spannend.
Ne, der ja auch nur existieren kann, weil wir ja soziale Wesen sind.
Ja.
Eben. Und wir haben ja nicht nur unser Bewusstsein, sondern reflektieren ja auch das Bewusstsein der anderen über uns.
Ja, trotzdem würde ich jetzt, wenn ich zu der Eingangsanekdote zurückkehren würde, die Frau eher in Ruhe lassen. Ich würde die mit ihrem Spiegelbild in der Bahn lassen und die Haarsträhne korrigieren und würde mich da gar nicht einbringen, weil ich glaube, das war für sie eher verstörend, dass jemand anders diesen Prozess mit beobachtet hat. Und dann.
Aber vielleicht war es auch eine wertvolle Rückmeldung. Also vielleicht braucht man solche Rückmeldungen, wenn man sich in sich verliert oder glaubt, dass man da gefangen ist. Also, oder dass das wirklich den Unterschied macht. Also sie nimmt es ja persönlich, weil sie anscheinend der Überzeugung ist, dass es sie als Person oder in ihrem Ausdruck stark verändert.
Mhm.
Und wenn du sagst, ich sehe keinen Unterschied. Also sie sind für mich keine andere Person als vor 2 Minuten, als die Haarsträhne noch auf der anderen Seite lag. Das kann ja auch eine Erleichterung sein.
Ja, hoffen wir drauf, ja. Ja, ja. Ja, kann sein, klar. Aber sie kann natürlich auch sagen, was für eine unsensible Frau, die sieht gar nicht, dass ich mir stetig Mühe gebe und irgendwie gepflegt erscheine und dann vorher ungepflegt und zerzauselt war und so. Aber vielleicht finde ich das Zauselige halt auch hübscher, ne? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was man jetzt als schön oder hässlich empfindet, hängt ja damit auch noch zusammen.
Echt, das ist aber auch, glaube ich, auch das extrem individuell.
Ja, ja,
also klar. Ich finde persönlich, dass dieses Bild, was entworfen wird von allen, also ne, dieses Ideal, nach dem man strebt, völlig widersinnig.
Ja, wobei du eben ja auch drauf referiert hast, ne? Wenn man sagt, das Gesicht muss irgendwie einigermaßen symmetrisch sein und nicht zu viele Unreinheiten und so, und dann gilt das als schön. Das scheinen ja schon so Standards zu sein, die weitgehend funktionieren, dass ich davon individuell abweichen kann in meinem Empfinden von Ästhetik, von Schönheit, auch von Authentizität und so weiter, das ist klar, aber es gibt ja schon sowas wie sozial vermittelte Grundbilder dessen, was richtig schön wünschenswert sei, und sich zu denen zu verhalten, ist ja nicht immer ganz leicht.
Es gibt so ein sehr schönes, vielleicht zum Abschluss, ein sehr schönes Meme im Netz, da ein kleines dickes Nashorn auf einem Laufband, das rennt und schwitzt und über sich als Idealbild ein wunderschönes, schlankes, weißes Einhorn.
Dabei würde es doch lang das Horn auf die Stirn zu schnallen.
Ja, also es ist eigentlich sinnbildlich für dieses Gespräch. Ja. Ne? Es ist, diesem Idealbild zu entsprechen, kostet unglaublich Mühe. Schweißtreibende Angelegenheit. Im Zweifel werden wir da nie hinkommen. Und dann muss man sich fragen, klebt man nicht einfach das wunderschöne Nashorn daneben?
Ja.
Und ist dann halt nicht Einhorn.
Schöner Abschluss, Nora.
Ja, dann sind wir tatsächlich am Ende unserer 7. Folge, und ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten noch 2 Stunden drüber reden. Machen wir jetzt aber nicht. Wir nehmen einfach ein paar Themen raus und besprechen die wann anders nochmal.
Genau.
Ihr könnt uns natürlich weiterhin erreichen, entweder auf Twitter unter wdd_podcast oder ihr schreibt uns eine Mail an rita@wdd.de oder nora@wasdenkstdenn.de oder schaut auf unserer Website vorbei, guckt oder hört euch unsere alten Folgen nochmal an auf wasdenkstdenn.podigy.io, und Rita wiederholt nochmal kurz die Literatur, die sie auch heute wieder dabei hatte, sozusagen.
Ja, diesmal habe ich keinen Zettel und kein Abbild, auf das ich referieren könnte. Ich weiß nur den Titel, leider nicht den Autor, von Das schwarze Buch der Farben. Das ist ein Kinderbuch, das hat auch einen Designpreis gewonnen, völlig zu Recht, wie ich finde. Dann haben wir über die unzeitgemäßen Betrachtungen bei Nietzsche gesprochen und über das Höhlengleichnis bei Platon. Das findet sich in der Politeia, der Staat. Da gibt es eine gängige Übersetzung von Apelt, die kann man gut lesen, und eine nah am Original von Schleiermacher, die ist ein bisschen schwerer lesbar. Mhm. Und es gibt sehr schöne Artikel zu Urbild, Abbild, Bildsamkeit in der pädagogischen Literatur, zum Beispiel von Prange, Schlüsselwerke der Pädagogik. Da gibt es auch einen Artikel zu Platon. Und in der Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik etwas von Ursula Frost und von Winfried Böhm zur Urbild-Abbild-Thematik, wenn einen das so im Hinblick auf die Bildungstheorie interessiert. Da haben wir jetzt gar nicht genauer drüber gesprochen, aber da kann man weiterlesen.
Genau. Und wir machen auch gleich schon einen Ausblick auf die nächste Folge, weil da haben wir uns schon drauf geeinigt. Wir reden in der nächsten Folge über Fußball und Ansgar Brinkmann. So viel dazu. Also habt Spaß, bis bald. Tschüss.
Tschüss.